Wir beten. Lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott und Herr, Schöpfer des ganzen Universums und unseres Lebens, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für das Licht. Wir danken dir für die Schönheit deiner Schöpfung. Wir danken dir, dass du als Schöpfer ein Künstler bist und dass wir dich darüber loben dürfen. Wir danken dir, dass du deine Schöpfung erhalten hast bis auf diesen Tag und auch unser menschliches Leben. Wir danken dir, dass wir heute aufstehen konnten, dass wir unsere Sinne gebrauchen können, dass du uns begabt hast, dass du uns das schenkst, was wir zum Leben brauchen, Essen und Trinken, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Wir danken dir, dass wir sehen und hören, miteinander sprechen können, aufnehmen und verstehen, dein Wort lesen und dir nachsinnen. Und das tust du und schenkst du, obwohl auch so viel Schlechtes durch menschliche Schuld in dieser Welt ist. Und da danken wir dir für deinen Sohn Jesus Christus, durch den du uns deine Liebe zeigst, uns die Schuld vergibst, uns Anteil gibst an deinem ewigen Leben. Und das soll auch alles überstrahlen, was in unserem Leben schwer ist. Du kennst auch unsere Lasten und unsere Sorgen, Krankheitssorgen und was es alles sein mag. Wir legen es in deine Hand, geben es bei dir ab, der du unsere Sorgen trägst. Danke für deine Gegenwart, für deine Nähe an diesem Tag. Begleite und leite du uns. Amen. Heute Vormittag wieder zwei Einheiten. In der ersten Einheit vielleicht Texte und Themen, die nicht so bekannt sind. Eher politisch könnte man sagen. König David, was hat er gemacht? Wie hat er regiert? Die Absicherung seines Reiches nach außen und Ordnungen nach innen. Und dann kommt ein ganz bekannter Text, 2. Samuel 11 und 12, Davids doppelte Schuld, Bathseba und Uria und dann auch die Begegnung mit Nathan, dem Propheten, der diese Schuld aufdeckt. Es ist ja interessant, wir sind schon auch eklektische Bibelleser. Nicht, es gibt Dinge, die kennen wir sehr gut und es gibt Dinge, die sind eher so, die haben so ein Schattendasein. Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir immer fragen, was bringt's? Wir fragen ganz schnell, was bringt's? Was kann ich damit anfangen? Auch wenn man im Verkündigungsdienst steht, nicht, da braucht man manchmal einen sehr kurzen Anlaufweg, weil man nicht viel Zeit hat und dann nimmt man einen Text, der einem liegt, der bekannt ist. Und so gibt es in der Bibel, Texte, die sehr bekannt sind und Texte, die führen so ein gewisses Schattendasein. Ich denke, die Texte, die wir zunächst behandeln, gehören zu solchen Schattendaseinstexten. Und der zweite Text dann, 2. Samuel 11 und 12, wie gesagt, ganz bekannt. Zur ersten Einheit zunächst die Absicherung des Reiches nach außen. Gegen der Ankündigung auf dem Programm 2. Samuel 7 bis 10 möchte ich doch zurückkehren zu dem kurzen Text in 2. Samuel 5. Das sind so die Freiheiten, die es dann bei der Vorbereitung noch gibt, die sich einstellt, wenn man daran arbeitet. 2. Samuel 5, Davids Sieg über die Philister, die Verse 17 bis 25 im Anschluss geschildert an die Eroberung Jerusalems. Und ich lese den Text jetzt einfach und dann kommt ein zweiter Text dazu aus 2. Samuel 8. Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Sobald das David erfuhr, zog er hinab nach der Bergfeste. Aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich hinaufziehen gegen die Philister? Wirst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu David, zieh hinauf, ich werde die Philister in deine Hand geben. Und David kam nach Baal-Perazim und schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen, daher nannte man den Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück, David aber und seine Männer nahmen sie mit. Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn, der sprach, du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, dass du sie angreifst vom Baka-Walde her. Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Baka-Bäume einhergeht, so eile, denn darin ist der Herr ausgezogen vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Gibeon an bis hin nach Geser. Die Auseinandersetzung mit den Philistern war wohl die bedrängendste außenpolitische Herausforderung für David. Die Auseinandersetzung mit den Philistern war ein alter Kampf, schon zur Zeit Sauls. Und das ist ja interessant, dass David auf der Flucht vor Saul auch Beziehungen zu den Philistern geknüpft hatte. Wäre ja fast so weit gekommen, dass er als Verbündeter der Philister mit ihnen in den Kampf gegen Saul zog. Das wäre ja furchtbar gewesen. Die Philister waren in jener Zeit etwas militärisch überlegen. Die Philister haben zunächst nicht interveniert, denn David war ein alter Bekannter, ja ein alter Verbündeter. Sie ließen ihn gewähren als König über Juda. Aber als David König wurde über gesamt Israel, da griffen sie ein. Das lesen wir im Vers 17 gleich am Anfang. Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte. Das macht ihnen jetzt Sorge. Also ich zeige es Ihnen noch einmal und muss damit der Regie mitteilen, dass ich vielleicht sogar zwei, wenn nicht gar drei Folien habe in der ersten Einheit. Also mit den Folien habe ich's, das haben Sie schon gemerkt. Da habe ich immer den Kampf mit den Folien. Wir haben hier die Philister, die in Stadtstaaten organisiert waren. Das gab es damals, staatliche Organisationsformen, vor allem in Städten. Das gab hier einige bekannte Philisterstädte, Ashdod, Gaza, Gath, ähnlich übrigens auch im Norden, Gegend von Damaskus, viele unabhängige Stadtfürsten. Ja. Das ist ja eigentlich ein relativ kleines Gebiet, aber sie waren militärisch relativ stark in jener Zeit. Und wie gesagt, dieses kleine Juda hat sie eigentlich wenig erschüttert, als David hier König wurde, zumal es ja Beziehungen gab, wie schon gesagt. Als aber David König wurde über gesamt Israel, da waren natürlich die Machtkonstellationen andere. Das war nicht nur eine Verdoppelung der Kraft theoretisch, sondern eine Vermehrfachung. Denn es ist ja klar, das israelitische Gebiet ist insgesamt größer. das Nordreich Israel bringt eigentlich mehr Bevölkerung, mehr Power, mehr Macht, hat auch landschaftlich einiges zu bieten, einige sehr fruchtbare Gegenden, im Unterschied zu Juda, etwa die Jezreel-Ebene oder oben dann östlich vom See Genezareth, Bashan, nicht? Ist auch heute eine der Kornkammern Israels. Diese Ebene und als eine Hochebene, eine Hochfläche und hier die Jezreel-Ebene, sofern es denn zu Israel gehört hat, was dann im Großreich David der Fall war. Also diese Tatsache eines großen, stärkeren Königreiches, das hat nun die Philister bewogen, etwas gegen David zu unternehmen, gegen den früheren Verbündeten. Nicht auch solche Machtkonstellationen sind ja sehr interessant. Wenn Sie mal die Geschichte daraufhin lesen, nach der Reichsteilung, nach Salomo 930, da war zunächst Juda der stärkere Teil. Warum? In Juda waren die ganzen Einrichtungen. Juda war gefestigt. Juda hatte eine Hauptstadt. Juda hatte finanzielle Ressourcen. Also die waren nicht im Soll, sondern im Haben. Salomo hat Rücklagen angelegt, die wurden im Tempel gesammelt. Als das Nordreich selbstständig wurde, etwa 930 bis 925, da gehen die Meinungen auseinander, wann es genau war, hatte das Nordreich Israel zunächst nichts. Denn die Infrastruktur war konzentriert auf Jerusalem. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass dann das Nordreich Israel wechselweise drei verschiedene Hauptstädte hatte. Die mussten zunächst eine Hauptstadt suchen. Die hatten ja keine, es war ja Jerusalem. Und davor hatten sie ja auch keine. Können Sie nachlesen im ersten Königebuch. Dann hatten sie kein Geld. Das war nämlich in Jerusalem. Und das ist dann interessant, als der Pharao von Ägypten in jener Zeit, in der Anfangsphase der Trennung der beiden Reiche, einen Kriegszug machte, hat er Städte im Nordreich Israel eingenommen, aber Jerusalem nicht. Warum Jerusalem nicht? Die konnten zahlen. Dann war aber auch das Geld weg. Und erst etwa 60 Jahre später, lassen Sie mich rechnen, 50 bis 60 Jahre später, unter dem König Omri, der zwar ein gottloser König war, aber politisch ein Käpsele. Schade, politisch ein Käpsele, religiös gottlos. Erst unter Omri konnte Israel zu sich finden. Und in dieser Phase der Omri-Dynastie wurde dann Israel, das Nordreich, zum stärkeren dieser beiden Staaten. Und es könnte sein, dass das Bündnis zwischen dem Nordreich Israel unter Omri und Ahab und Juda unter dem frommen König Josaphat nicht nur freiwillig war, sondern von Norden her ein Stück weit diktiert, weil sie die Stärkeren waren. Also so haben sich da auch die Machtverhältnisse in der Geschichte Israels hin und her verschoben. Ist ja klar, Israel an sich, das Nordreich, ist das größere Königtum gegenüber dem kleinen Juda. So, das war ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Sobald das David erfuhr, dass die Philister angreifen, zog er hinab nach der Bergfeste. Jetzt haben wir wieder so ein geschichtliches Rätsel. Was ist die Bergfeste und wo ist die Bergfeste? Vermutlich ist nicht Jerusalem gemeint. Denn man zieht nicht hinab nach Jerusalem. Von wo soll man nach Jerusalem hinabziehen? Man zieht hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt relativ hoch. Schade, dass wir nicht so hoch liegen wie Jerusalem, hätten wir mehr und länger Schnee. Und das wäre durchschnittlich 2 bis 3 Grad kälter. Also Jerusalem liegt etwa auf 700 Höhenmeter. Deshalb gibt es gelegentlich in Jerusalem auch Schnee. Also wenn Sie im Frühjahr nach Israel gehen und nach Jerusalem, müssen Sie einen Kittel mitnehmen oder frieren. Also ich vermute, dass es nicht Jerusalem ist. Was könnte dann gemeint sein? Es werden verschiedene Orte als Bergfeste bezeichnet. Es dürften wohl Orte sein, die durch ihre geografische Lage, durch ihre geografische Beschaffenheit geeignet sind als Verteidigungsposten. In 1. Samuel 22 wird Adulam als Bergfeste bezeichnet. Hier haben wir Jerusalem. Und hier liegt dieses Adulam. Das war, als David auf der Flucht war vor Saul, hat er hier sich verborgen. Übrigens, kleiner Nachtrag, hier dieses Kirjat Jearim, westlich von Jerusalem, wo die Bundeslade war. Adulam wäre eine Möglichkeit, dass er hierher zog. Es gab andere Orte, die als Bergfeste bezeichnet werden. In 1. Samuel 24, 1, Engedi. Unten am Toten Meer. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Was soll er vom Toten Meer aus machen? Nicht? Also das wäre relativ weit weg. Ob es einen anderen Ort gab, von dem wir nichts wissen? Ich weiß es nicht. Wir müssen es offen lassen. Die Verfasser dieses Bibelatlasses mit dieser Folie gehen wohl davon aus, dass es Jerusalem war. Sie sehen es an diesen Pfeilen. Das ist Israel, David von Hebron nach Jerusalem, Jerusalem eingenommen. Das ist diese Schlacht, die hier geschildert wird, den Text, den ich eben verlesen habe, der Angriff der Philister, und der wird nach der Meinung dieser Verfasser abgewehrt von Jerusalem her. Ich halte das für unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass David in Jerusalem blieb. Er ging hinab zur Bergfeste, das passt nicht zu Jerusalem. Und vielleicht ging David auch weg, um Jerusalem nicht zu gefährden. Obwohl ich ausnahmsweise mit dieser Karte nicht ganz einverstanden bin, möchte ich trotzdem diesen Atlas empfehlen. Ich habe schon mal auf ihn hingewiesen. Der Bibelatlas. Ich habe den mal bekommen in so einem Billigverlag. Aber er ist wirklich hervorragend von zwei israelischen Archäologen herausgegeben, Johanan Aharoni und Michael Avionar, mit unzählig vielen Karten. Leider ein bisschen farblich nicht ganz ideal, vor allem zum Kopieren. Aber wenn Sie den irgendwo bekommen können, dann kaufen Sie ihn, und wenn Sie ihn nicht für sich wollen, sagen Sie mir sofort Bescheid. Ich habe mal 30 Stück bestellt und alle an Studenten weiterverkauft. Ohne Gewinn natürlich. Ich bin ein miserabler Händler. Aber der ist wirklich hervorragend, weil fast jedes geschichtliche Ereignis mit einer Karte, also nicht nur 5 Kärtler für ganz Israel, für die ganze Geschichte, sondern wirklich fast jedes Ereignis. Ich habe herzlich dafür geworben. Bei mir ist es schon ein Kartenspiel, sehen Sie. Da lässt sich leichter kopieren, wenn man es nicht. Ich habe es Ihnen aufgelegt, dass Sie sich einen Eindruck machen können, die Ebene Rephaim, westlich von Jerusalem. Hier greifen die Philister an, sie sind auch in der Ebene stärker als Juda und Israel in jener Zeit. Sie verfügen schon über Streitwagen oder sind besser ausgerüstet. Dies haben sie ja in der Saul-Ära so gut es ging, unterdrückt, dass Israel nicht bewaffnet sein konnte, stark. Hier greifen sie an. Und sie greifen an in dieser Ecke, wo die Nahtstelle ist zwischen Juda und Israel. Sie nützen diesen Keil aus. Auch nochmal Geschichte. Im Kampf gegen Saul, und Saul war ja in Israel eher zu Hause, haben sie hier angegriffen, die Philister. Saul fiel in den Bergen von Gilboa, das ist Das sind die Berge, die südlich an die Jezreel-Ebene angrenzen. Wenn Sie da mal sind, betrachten Sie diese Berge, dort ist Saul gefallen. Und da haben sie hier den Keil hereingetrieben, um diesen Teil und diesen Teil zu trennen. Nicht? Also die Nahtstellen werden auch in den Kriegen benutzt, werden strategisch ausgenutzt, ist ja klar. Und jetzt also dieser Keil nach Jerusalem hinein, durch diese Ebene hier, westlich von Jerusalem. Was nun ganz wichtig ist für diesen Text, David befragte den Herrn. Wie er das gemacht hat, wird nicht gesagt. Die Bibel ist gelegentlich in ihren Berichten äußerst kurz angebunden. Es wird nur das Nötigste berichtet. Ich vermute, dass er einen seiner Propheten gefragt hat. Wie das auch sonst öfter der Fall ist. Man kann aber in der biblischen Berichterstattung dieses Zwischenglied weglassen. David befragte über einen Propheten den Herrn. Und dieses Zwischenglied kann man weglassen, denn eigentlich befragt er ja den Herrn. Ist auch hier weggelassen, wird gar nicht geschildert, aber ich gehe davon aus, dass es so gewesen ist. Wir wissen aus 1. Samuel 22, 5, dass der Prophet Gad auch in anderen Situationen dem David, entsprechende Ratschläge gegeben hat. 1. Samuel 22, 5. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jaar-Heret. Wäre es nun wahr, das sei dahingestellt, ob es so war, wir wissen es nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Gott auf anderem Wege zu befragen. Wir lesen in 1. Samuel 28 von Saul, dass Gott nicht mehr mit ihm sprach, weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch Propheten. Und das Los wurde wohl von den Priestern geworfen oder wie auch immer. Auch das wissen wir nicht mehr ganz genau, wie das war. Auf jeden Fall hatten die Priester in ihrer Brusttasche die Losstäbe und die wurden entsprechend geworfen unter Gebet. Und dann gab es aber in der Regel nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Es wurde also so gefragt, dass die Antwort Ja oder Nein war. Das ist hier nicht der Fall. Deshalb vermute ich, dass David seinen Propheten, wen auch immer, gefragt hat. Ich habe kürzlich in einem schönen Büchlein gelesen, das war meine Urlaubslektüre letzte Woche, über weisheitliche Themen der Bibel. Da schreibt der Verfasser, Beat Weber, ein Schweizer, er schreibt, vor schweren und wichtigen Entscheidungen soll man doch jemand befragen, um Rat fragen. Und die Propheten waren unter anderem auch die Berater, die Seelsorger im Alten Testament. Es kommt zu einem Sieg, bitte.
Entschuldigung, in 2. Samuel 23, Vers 1 und 2, da sagt David, der Geist des Herrn hat mich nicht bewegt. Und der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israels gesprochen, in Vers 3.
Ja. Ja, aber das kann wieder auf verschiedene Weise geschehen. Das kann direkt sein, kann aber auch durch einen anderen Menschen sein. Durch den Propheten. Oder was auch gemeint sein kann, nicht? Seine Psalmen als Ausdruck dieser Verbindung. Ja? Ja, ja. Also ich möchte andeuten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die jetzt nicht präzise genannt werden. Das müssen wir offen lassen. Interessant ist, dass es diese Beratungssuche gibt, dass es extra dafür Propheten gab im Umfeld Davids und dass Gott auch direkt reden kann. Gott redet auf die Weise, wie es ihm gefällt. Nur haben wir die grundsätzliche interessante Beobachtung, dass vor dem Königtum es eine Identität gibt zwischen Prophet und geistlich und politischem Führer. Und mit dem Königtum tritt in der Regel dieses auseinander. Gott redet über die Propheten zu den Menschen und da sind dann auch die Könige mit angesprochen. Er redet in der Regel nicht mehr direkt zu den Königen, sondern über Propheten. Ich sage bewusst in der Regel, denn Gott kann immer Ausnahmen machen. Er redet, wie es ihm gefällt, wann und wie es ihm gefällt. Aber die Regel war, dass deshalb bekommen die Propheten in der Königszeit so eine große Bedeutung. Es kommt zu einem Sieg bei diesem Baal Perazim, das man nicht lokalisieren kann. Das gibt es viele Orte, die man nicht mehr lokalisieren kann. Und wir haben die Übersetzung in der Lutherbibel unten abgedruckt, Herr der Durchbrüche. Wie das im Einzelnen geschah, wird nicht geschildert. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auf jeden Fall zu einem Sieg. Es gibt ja noch einen kleinen Nebenzug in der Geschichte. Die Philister, die geschlagen sind und auf der Flucht sind, die werfen ihre Götterbilder weg. Man muss da an kleine Amulette denken. Das wurden ja unzählig viele gefunden. Und das war natürlich nicht nur eine Belastung für die Flucht, denn so schwer waren die nicht, sondern verlorener Krieg hat immer bedeutet, unser Gott hat nicht geholfen. Also ist es auch eine inhaltliche Konsequenz, dass man die Götterbilder wegwirft. Die Männer Davids haben sie eingesammelt, was sie damit gemacht haben, steht nicht da. Ich hoffe, sie haben sie vernichtet, aber es steht nicht da. Die Sache ist gescheitert, die Philister versuchen einen zweiten Angriff. Und zwar einfach deshalb, weil ihnen die Sache zu wichtig war, wie viel Zeit inzwischen verstrichen ist, das ist nicht gesagt. Wieder kommt es zur Befragung Gottes, aber jetzt wird eine andere Taktik gewählt. Jetzt kommt der Angriff von hinten. Aus einem Wald heraus, in dem man sich natürlich gut verstecken kann, aber auch hier wissen wir von der Lage nichts Genaues und deshalb brauche ich auch nichts dazu sagen. Und die Flucht geschieht dann etwa so, wie es hier eingezeichnet ist in dieser Karte. Diese Orte sind genannt, Gibeon, Geser, zurück in die Küstenebene. Der aktuelle schlimmste Feind ist besiegt. Das sind die Philister. Das war ganz entscheidend für die Konstitution Israels unter David. Und wichtig ist in diesem Abschnitt, und das ist sicherlich auch von den Erzählern her wichtig, dass das so berichtet wird, David handelt nicht auf eigene Faust, sondern er sucht auch in diesen Fragen die Weisung Gottes. Und wenn wir vorher gemerkt haben, dass es da verschiedene Möglichkeiten gab und wir letztlich nicht wissen, wie es hier konkret vonstatten ging, dann meine ich, müssen wir auch in unserer Zeit offen sein für die Art und Weise, wie Gott mit uns redet. Das heißt gleichzeitig auch, wir dürfen ihn aber auch nicht zwingen, auf eine bestimmte Weise zu reden. Denn Gott ist in seinem Reden und Handeln souverän. Er kann uns in eine Situation hinein ein Wort der Bibel groß machen. Aber es kann auch sein, er macht uns in einer gewissen Situation kein Wort der Schrift groß. Es kann sein, er spricht durch einen anderen Menschen zu uns. Und das wird uns deutlich. Oder wir befragen jemand. Oder es sind die Fügungen, die Ereignisse, die Begleitereignisse. Was es auch immer sein mag, es geht um die Offenheit, dass Gott redet, aber es geht darum, dass wir ihn nicht festlegen. Nicht nach dem Motto, rede heute zu mir und mach's doch einen Traum. Da kann sein, sie träumen wunderbar, aber ob das dann von Gott ist, das ist eine ganz andere Frage. Denn die Möglichkeit, dass wir selber Dinge produzieren und dann als Weisung Gottes deuten, da haben wir Menschen große Fähigkeiten. Also Gott nicht festlegen. Zweiter Samuel 8, 1 bis 24. Das ist jetzt ein summarischer Bericht. Man kann sagen, über die gesamten Eroberungen Davids und damit über die Konstitution des Großreiches Israel zur Zeit Davids und Salomos. Das ist interessant, auch zu sehen, das Nebeneinander in 2. Samuel 5, dem Text, den wir eben hatten, eine relativ ausführliche Darstellung eines Kampfes. In 2. Samuel 8, 1 bis 14 eine summarische Zusammenfassung, wo die einzelnen Züge nicht berichtet werden. Das ist interessant in der biblischen Darstellung, dieser Wechsel von summarischen Berichten und von einzelnen Ereignissen, die ausführlicher erzählt werden. Nehmen Sie etwa das Buch Josua, die Einnahme Israels unter Josua war das, ist es genau dasselbe. Jericho und Ai ganz ausführlich und dann noch ein paar Dinge halb ausführlich und der Rest summarisch. Nur als eine Zusammenfassung, und das heißt dann auch von diesem Bericht her, können wir jetzt über Details relativ wenig sagen. Es geht mir jetzt auch nicht um die Details, sondern dass wir einfach sehen, welche Ausdehnung nach dem biblischen Bericht Israel unter David bekommen hat. Kapitel 8, Vers 1. Und es begab sich danach, dass David die Philister schlug und sie unterwarf und dass er den Dienstsaum der Philister, den Philistern aus der Hand nahm. Nicht, die Philister waren vor David, ich habe schon angedeutet, ein Stück weit beherrschend für Israel. Sie haben die Waffen kontrolliert. Und dieser Dienstzaun ist jetzt gebrochen. Ob das ein weiterer Kampf war oder ob die beiden vorher geschilderten Kämpfe gemeint sind, das sei dahingestellt, das geht aus diesem Bericht nicht hervor. Also die Philister, wir kennen diese Ecke schon, ein Gebiet, das ja auch aktuell in der großen Auseinandersetzung steht zwischen Israel und den Palästinensern, ein großes Unruhegebiet. Vers 2, die Moabiter. Er schlug auch die Moabiter und ließ sie sich auf den Boden legen und maß sie mit der Messschnur ab. Und er maß zwei Schnurlängen ab, so viele tötete er. Und eine volle Schnurlänge, so viele ließ er am Leben. So wurden die Moabiter David untertan, dass sie ihm Abgaben bringen mussten. So, das ist jetzt nichts für die sensiblen Gemüter. Kriegsschilderungen waren noch nie etwas für sensible Leute. Zwei Drittel der Gefangenen werden getötet. Zwei Drittel. Es steht nicht da, warum. Ich bin aber persönlich überzeugt, nicht nur ich, auch manche Ausleger, das muss einen Grund haben. Dieses relativ brutale Vorgehen Davids ist nicht ohne Grund, aber den Grund wissen wir nicht. Vielleicht gab es irgendeinen hintertückischen Angriff der Moabiter, was auch immer. Ältere und vor allem jüdische Ausleger vermuten, dass die Moabiter Davids Eltern umgebracht haben. Denn David hatte seine Eltern, als er von Saul verfolgt wurde, zu den Moabitern in Exil geschickt. Aber das wissen wir nicht. Ich bin aber felsenfest überzeugt, weil David bei den anderen so nicht vorgeht, weil da nichts geschildert ist. Es hat einen Grund. Es muss eine furchtbare Vorgeschichte haben, was auch immer. Und entsprechend kommt jetzt die Antwort Davids. Wie sich diese Dinge gegenseitig hochschaukeln, das können wir überall in der Welt beobachten, nicht zuletzt auch in Israel. Terroranschlag, Gegenmaßnahme, hin und her, hin und her. Man kann auch sagen, letztlich ist es keine Lösung. Und was jetzt wichtig ist, ist die Angabe, dass sie ihm Abgaben bringen mussten. Besetzte Staaten müssen bezahlen. Tribut. So finanziert man den eigenen Staat, ohne die Bevölkerung groß zu belasten. Das ist ganz typisch, nicht? Das war immer so. Tributleistungen. Auch wenn Israel besetzt war, mussten sie Tribut bezahlen. Und das unterbindet natürlich auch die eigenen Möglichkeiten, Gegenmaßnahmen aufzubauen. Ist ja klar. Weil das Geld ist weg. Ich meine, wir leisten uns heute einen besonderen Luxus, dass das Geld weg ist, ohne Tributleistungen. Vers 3 und 4. Und David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht wieder aufzurichten am Euphratstrom. Und David nahm von ihnen gefangen 1700 Gespanne und 20.000 Mann Fußvolk und lähmte alle Pferde und behielt 100 übrig. Jetzt geht's in den Norden, Zoba hier jenseits der Bildfläche, Zoba hier oben schon. Relativ weit in den Norden. Also David konnte hier sich ungeheuer ausdehnen. Die politische Konstellation war einfach auch so, dass wir im Norden und Süden eine Schwächephase hatten. Die großen Mächte nördlich, die vor allem im Zweistromland, Euphrat und Tigris, waren in dieser Phase sehr schwach. Und das ist nun die politische Erklärung, die David nutzen konnte, und das bedeutet ja, dass es von Gott so gefügt ist, und er konnte sich hier relativ weit ausdehnen. Dieses Gebiet wurde natürlich Israel nicht einverleibt. Das waren dann abhängige Staaten, abhängige Stadtstaaten, abhängige Regionen, und die hatten wieder nichts anderes zu tun, als Tribut zu zahlen. Das ist selbstverständlich. Also die Ausweitung geht sehr weit nach Norden. Dann Vers 5 bis 8. Es kamen aber die Aramäer von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. Und David schlug von den Aramäern 22.000 Mann. Und er setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus. So wurde Aram David untertan, dass sie ihm Abgaben bringen mussten, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadad-Esers Männer gehabt hatten, und brachte sie nach Jerusalem. Und von Tebach und Berotai, den Städten Hadad-Esers, nahm der König David sehr viel Kupfer. Also, das sind dann immer die wechselnden Konstellationen. Aram-Zoba ist angegriffen von David und wird von ihm unterworfen. Also helfen die anderen syrischen Staaten, helfen Zoba, und damit zieht David auch gegen diese Länder und unterwirft auch sie. Jetzt haben wir wieder eine andere Maßnahme. Es wird ein Statthalter im Aramäerreich von Damaskus eingesetzt. Militärische Verwaltung oder eine Botschaft oder sogar der Regierungschef selber. Man kann es nicht sicher sagen. Auf jeden Fall ist ein Vertreter Israels vor Ort. Und wir merken wieder, Tribut, goldene Schilde, mit denen haben die natürlich nicht gekämpft, die konnte man nicht tragen, sondern die wurden gefertigt. Das war die finanzielle Reserve eines Staates. Und von anderen hat er Kupfer genommen. Also Tribut. Vers 9 bis 11. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadadesers geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David, ihm Frieden und Segen zu wünschen, weil er gegen Hadadeser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Toi führte Krieg mit Hadadeser, und Hadoram brachte mit sich silberne, goldene und kupferne Kleinode. Auch diese heiligte der König David dem Herrn samt dem Silber und Gold, das er geheiligt hatte von allen Heiden, von allen Völkern, die er unterworfen hatte. Also jetzt kommt ein weiterer und er kommt gleich friedlich. Dann hat er schon mal die Verluste gespart und bringt Gastgeschenke mit. Das ist auch nichts anderes als Tribut. Um so einer militärischen Intervention Davids aus dem Weg zu gehen. Sie merken, wie unterschiedlich hier reagiert wird. Und wenn Sie sich das jetzt einmal leibhaftig vorstellen, nehmen Sie mal an, das käme jetzt heute Abend in der Tagesschau, dann merken Sie, wie kompliziert Politik ist. Nicht? Jede Schilderung ist anders. In diesem kleinen Gebiet, jeder Zipfel hat seine Besonderheit. Nicht die Philister, die alten Feinde, die Moabiter, vermutlich irgendetwas Böses gemacht. Krieg gegen die und die helfen, also werden sie geschlagen. Der hat noch einen anderen Feind, der kommt und bringt Geschenke und macht Freunde und sagt, großer König David, wir verehren dich, ja, und bringt den Tribut gleich freiwillig mit. Ganz unterschiedlich, das sind die Konstellationen. Und damit muss man natürlich außenpolitisch umgehen können. Also ich möchte jetzt keine Vorlesung über Politik halten, ich bin kein Politikwissenschaftler. Aber verfolgen Sie einfach mal die Vorgänge in der EU. Wie unterschiedlich da die Konstellationen sind, wie unterschiedlich stark die einzelnen Länder sind. Wie es da Konstellationen gibt. Wenn ich mich recht erinnere, haben sich kürzlich wieder 3 getroffen. Von diesen jetzt über 10, wer auch immer das war, nicht? Also, da gibt es dann, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, da gibt es dann intern wieder, nicht? Und wenn jetzt der Osten noch dazukommt, Oststaaten, wenn eventuell die Türkei, das wird mächtig interessant und kompliziert in Europa. Da ich kein Prophet bin, sondern nur Pfarrer, kann ich nicht sagen, wie sich das entwickelt. Aber wir merken, sehen Sie, und das müssen wir beim Bibellesen mit hineinnehmen, das Sehen. Das sind ganz lebendige Vorgänge, wie sie immer wieder passieren, wie sie zwischen Staaten vorkommen. Äußerst, äußerst kompliziert, jeder Staat in seinem Wesen anders und deshalb so interessant. Und wir kommen morgen noch auf Davids Stärken und Schwächen. David war hier ein außenpolitischer Künstler. Das muss man sagen. Seine große Stärke war, David war ein hervorragender General, militärisches Käpsele, strategisch. Und David konnte außenpolitisch äußerst klug mit den unterschiedlichen Gegebenheiten umgehen. Ich denke auch zur richtigen Zeit das Richtige tun. Wir hatten vorher das Beispiel auch genannt, wird hier nicht mehr erwähnt, auch in der Rückbindung an Gott. Ich möchte an diese beiden Texte, Absicherung des Reiches nach außen, ein paar kleine Mini-Exkurse anschließen. Das sind jetzt Themenbereiche, da würde jedes Thema für sich einen Vortrag verdienen, aber ich möchte doch zeigen, in welche Bereiche wir hier auch kommen mit diesen Texten. Erstens, ich möchte etwas sagen zur größten Ausdehnung Israels in seiner Geschichte unter David und wie das aktuell in der Forschung gesehen wird. Bevor ich das tue, lassen Sie mich noch etwas erklären zu dieser Karte. Hier sind auch sehr gut die verschiedenen Abhängigkeiten eingezeichnet, nicht? Was zu Israel gehörte, ist dunkel. Und diese schraffierten Linien haben eine größere Abhängigkeit, nicht? Da war zum Beispiel ein Statthalter. Edom wurde einverleibt. Moab wurde einverleibt, Ammon wurde einverleibt, hier schon weniger. Diese Gebiete sind nur gepunktet. Da war die Dominanz schwächer. Bei den Philistern und dann ganz oben im Norden. Und interessant, Sidon blieb unberührt. Warum? Da gab es schon die Beziehung zu Hiram von Tyrus. Nicht und später war ja Hiram von Tyrus, der hat ja die viele Materialien für den Tempelbau und für den Palastbau auch bei Salomo zur Verfügung gestellt. Interessanterweise wurde nicht okkupiert. Oder wir wissen nichts davon. Das nur als kleiner Nachtrag. Die Tatsache der biblischen Schilderung eines Großreiches Davids ist in der neuere Forschung, die schon Jahrzehnte alt ist, äußerst umstritten. Während die historisch-kritische Forschung im Blick auf die Geschichte Israels vor allem die Vorgeschichte Israels kritisch rekonstruiert hat, Vorgeschichte, Frühgeschichte, bis etwa König David, wurden in der letzten Jahrzehnte vor allem das Großreich David und die frühe Königszeit einer ziemlich deutlichen Kritik unterzogen. In der klassischen historisch-kritischen Forschung bis etwa 1970 ging man davon aus, dass wir etwa ab David geschichtlich auf halbwegs sicherem Boden stehen. Die Hintergründe kann ich nicht beleuchten. Das hat sich aus verschiedenen Gründen verschoben seit etwa 1970 und das gilt natürlich auch nicht für die ganze Forschung. Aber es gibt doch ganz markante Vertreter der alttestamentlichen Forschung, Archäologen, die sagen, es gab kein Großreich David. 2. Samuel 8 ist eine Fiktion. Es ist deshalb interessant, weil diese neueren Ergebnisse vor Weihnachten vor einem Jahr sehr publikumswirksam, öffentlichkeitswirksam publiziert wurden. So gab es ein Interview in der Bild-Zeitung mit einem Alttestamentler, der sagte, Salomo war ein Provinzfürst. Dorfschuldes. Nicht mehr. Es gab sogar in den letzten 3 Jahrzehnten eine Forschungsphase, wo manche sagten, David hat überhaupt nicht gelebt. Eine vollkommene Fiktion. Interessanterweise, wie kleine Funde eine solche Position über den Haufen werfen können. 1973 wurde bei Tel Dan eine kleine Inschrift gefunden und dort wird das Haus David genannt, Bet David, Haus David. Diese kleine Stele ist zu datieren in etwa Mitte 9. Jahrhundert. Und da musste man doch jetzt von der ganz kritischen Seite her einen Rückzieher machen und sagen, der David hat wenigstens existiert. Wie kommt man zu diesen radikal kritischen Positionen? Es ist eine Grundströmung, die sich entwickelt hat in der historisch-kritischen Forschung und sich in den letzten Jahrzehnten im Blick auf das Alte Testament noch verstärkt hat, dass man sagt, die Bibel kommt als historische Quelle nicht mehr in Frage. Ich zitiere wörtlich einen solchen sehr kritischen Menschen: Die Bibel erzählt Geschichten, nicht Geschichte. Wenn aber die Bibel als historische Quelle ausscheidet, dann kommen nur noch entweder außerbiblische Quellen in Frage, denen man interessanterweise fast jedes Wort glaubt, seltsamerweise, oder eben die Zeugnisse der Archäologie. Und so muss man sagen, haben wir im Moment in breiten Strömen der Forschung, nicht, wenn ich Forschung sage, ist das ja immer ein Spektrum, aber in einem Teil, im sehr kritischen Teil der Forschung, im Grunde die Bibel ersetzt durch die Zeugnisse der Archäologie. Und diese archäologischen Zeugnisse haben im Moment eine ungeheure Autorität. Da hat man zum Beispiel verschiedene Inschriften gefunden, die sprechen von Jahwe und seiner Aschera. Also war neben dem Gott des Alten Testaments eine weibliche Gottheit, Jahwe und seine Aschera. Und solche Texte werden teilweise so hoch gehalten, dass man sagt, die Religion in Israel war vorexilisch ganz selbstverständlich polytheistisch. Und zwar war das überhaupt kein Problem. Frühestens ab Elia hat sich eine Gegenbewegung gegen den Polytheismus gebildet. Frühestens mit Elia, vielleicht erst ab Hosea, weil das mit Elia ist ja historisch auch so eine Geschichte. Die Archäologie hat ein Stück weit die biblischen Texte und ihre Autorität ersetzt. Übrigens, wer eine solche Position noch einmal zur Kenntnis nehmen möchte, in den letzten Jahren wurde bei uns sehr bekanntes Buch von Finkelstein und Silbermann, Keine Posaunen vor Jericho, zwei jüdische, israelitische, muss man sagen, israelitische Archäologen, die auch sehr kritische Positionen vertreten. Was kann man dagegen sagen? Ich bin im Blick auf die Archäologie sehr zurückhaltend, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Allerdings zwei Dinge dazu. Auch archäologische Funde brauchen die Interpretation. Das beginnt bei der Datierung und die ist gar nicht so unumstritten. Man darf nicht der Meinung haben, Archäologie sei die exakte Wissenschaft. Und zum Zweiten, und das ist natürlich eine sehr heikle Sache, Funde geben immer ein Zerrbild, weil wir auch durch archäologische Funde nie die ganze Wirklichkeit haben. Es gibt unzählige nicht bearbeitete Tells in Israel. Wer durch Israel fährt, der findet zahlreiche Tells, da könnte man noch überall buddeln. Aber da wurde nicht gebuddelt. Wir haben nur einen Minimalbestandteil an dem, was es gibt. Und wenn etwa gesagt wird, wir haben keinen Hinweis auf den Tempel Salomos, das ist so häufig der Tempel zerstört, verschüttet, da liegen Meter drüber, das ist ein ganz großes Problem, da überhaupt ranzukommen, nicht? Und wenn man in der Schicht vom 7. Jahrhundert aufhört, dann ist man eben nicht bei der Schicht aus dem Jahr 1000 vor Christus. Also wir haben nur einen kleinen Teil an Bestand Und dieser Bestand zeigt natürlich nie die ganze Wirklichkeit. Ich habe es an der kleinen Stele mit der Inschrift Bet David, Haus David, deutlich gemacht. Ich arbeite mehr an Texten und mich konnte bisher niemand überzeugen, dass die biblischen Texte keinen historischen Anspruch hätten. Ich kann dieser Argumentation nicht folgen, die Bibel erzählt Geschichten und nicht Geschichte. Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Die gesamte biblische Darstellung führt mich zu der Überzeugung, dass hier bewusst Geschichte, also geschehene Ereignisse, berichtet werden. Und das hat letztlich mit Gott selber zu tun, der in Zeit und Raum eingreift und handelt. Und diesem Gott wird man nicht durch Geschichten gerecht, sondern mit Geschichte. Meines Erachtens gibt es auch deutliche Traditionsströme, die für eine zuverlässige Überlieferung sprechen. Zum Beispiel diese Übereinstimmung bei den Propheten, dass die Zukunft Israels, die Einheit von Israel und Juda unter einem Daviditen ist. Diese Übereinstimmung kann doch nicht zufällig sein. Das ist eine gesamte Übereinstimmung bei den Propheten, die eine Wurzel hat, die sehe ich in 2. Samuel 7. Es kommt ein weiteres hinzu, es wird immer wieder auf Quellen verwiesen, die meines Erachtens nicht Geschichten enthalten haben, sondern Geschichte. Es wird verwiesen auf die Annalen der Könige Judas und Israels. Und aus dem Chronikbuch erfahren wir, dass auch die Propheten Geschichte aufgeschrieben haben. Wenn interessanterweise die Propheten zum Teil eine offizielle Funktion am Hofe des Königs haben, dann ist es erst recht einleuchtend, dass diese Propheten auch geschrieben haben. Berichte über das Erlebte, um es weiterzugeben, nicht zuletzt vielleicht auch als Rechenschaftsberichte über das Geschehene. Konkret zu David möchte ich sagen, David wird geschildert als ein genialer Heerführer. Schon unter Saul und dann als König. Dieser Zug, der sich durchzieht, kann meines Erachtens nicht eine Fiktion sein. Er ist zu typisch für David. Und als solch genialer Heerführer, das ist jetzt eine ganz weltliche Argumentation, darf man ihm entscheidende Siege in jener Zeit zutrauen. Dass der andere Aspekt dazukommt und Gott hier seine Hand und sein Wirken mit im Spiel hatte, das möchte ich natürlich hinzusehen und ergänzen. Also das in aller Kürze ein paar Punkte dazu. Das wäre interessant, noch einen Archäologen zu hören, der das sicherlich noch von dieser Seite untermauern könnte. Da bin ich überzeugt. Aber aus meiner Sicht diese paar Anmerkungen. Lassen Sie es mich noch einmal sagen, wenn ich sage, die Forschung, dann sind es nicht alle, aber wir haben gerade einen gewissen Trend, der in diese Richtung geht. Da beginnt dann die Geschichte Israels im Grunde erst etwa 850 vor Christus. Ein zweites, kurz, Israel unter David, die größte Ausdehnung, die heilsgeschichtliche Bedeutung. Gott gibt seinem Volk Raum, Land und Sicherheit. Und Gott ist letztlich der Gott aller Völker. Das Verhältnis von Israel zu den Völkern wird ein heilsgeschichtliches Thema. Und da ist unter David etwas, man kann sagen, zeichenhaft angedeutet: Die ganze Erde ist mein. Alle Völker gehören letztlich Gott. Die heilsgeschichtliche Bedeutung zeigt aber auch noch in eine andere Richtung: Dieses Großreich Davids wurde wieder verkleinert, seiner Macht und Bedeutung beraubt durch menschliche Schuld. Denke nicht, dass es Gottes Plan war, dass Israel geteilt wird in zwei Reiche. Zur aktuellen Situation möchte ich sagen, ich bin kein politischer Ratgeber Israels. Ich weiß nicht, wie die Geschichte im Einzelnen weiter verläuft, in welchen Grenzen Gott Israel wann und wie endgültig Frieden schenkt, das weiß ich nicht. Ich gehe nur vom biblischen Zeugnis davon aus, dass es geschehen wird. Aber wie gesagt, in welchen Grenzen, wann und wie endgültig, das weiß ich nicht. Nachdenklich macht mich für die aktuelle Situation, dass die äußere Gabe des Landes immer gebunden ist an den Glauben. Dass die äußere Gabe immer gebunden ist an den Glauben. Und da frage ich mich zusammen mit manchen anderen, der Gedanke kommt nicht von mir, das ist auch tröstlich, ob vielleicht Israel eine Generation nach 48 jetzt eine Chance verpasst hat. Ich frage mich es nur, ist keine Aussage, eine Frage. Wenn wir Israel lieb haben, sollte unsere erste Aufgabe sein, dafür zu beten, dass dieses Volk seinen Messias erkennt. Über die politische Entwicklung habe ich keine Gewissheit. Aber dass es Ziel Gottes ist, dass dieses Volk seinen Messias erkennt, darüber habe ich Gewissheit. Und wie sich um dieses Kernthema herum die Dinge ordnen, das muss ich Gottes Führung überlassen. Aber das ist meine persönliche Position in dieser Frage. Ein dritter Punkt, ein etwas anderes Gebiet. Warum duldet Gott Kriege Israels? Ja, nicht nur duldet er sie, sondern hat sie teilweise befohlen. Das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, und ich denke, auch junge Menschen stellen häufig diese Frage. Wenn sie das Buch Josua lesen und Samuel und Könige, dann wird ihnen manchmal schummrig vor den Augen, vor lauter Kriegsberichten, und dass die auch noch mit Gott zu tun haben. Und man versteht die Welt nicht mehr. Also eine sehr wichtige Frage. Wenn ich es recht sehe, gibt es im Zeitraum des Alten Testament vor allem zwei Phasen offensiver Kriegsführung. Die anderen geschichtlichen Abschnitte sind etwas differenzierter zu sehen. Es ist die Eroberung Israels unter Josua und die Schaffung des Großreiches unter David. Lassen Sie mich zu dieser Kriegsproblematik 4 kurze Anmerkungen machen. Das erste, Gott ist der souveräne Herr über die Menschen und er kann sie dahin geben. Das darf man heute nicht mehr zu laut sagen, weil wir meinen, der Mensch sei der souveräne Herr, dessen Leben von niemand bedroht sein dürfte. Gott kann Gefäße machen zur Ehre oder zur Unehre, Römer 9. Gott kann erwählen und er kann verwerfen. Und wir müssen es früher oder später aushalten, dass Gott einen eindeutigen Trennungsstrich unter Saul gezogen hat. Und dass Samuel an dieser Stelle, entschuldigen Sie, barmherziger war. Samuel hat sein Leben lang Leid getragen um Saul. Er konnte Gott nicht umstimmen. Gott ist nicht weich geworden. Es ist eine Härte auch. Auch ein Entschluss, zu dem Gott dann steht. Das gibt es auch bei Führungen in Läden, jetzt nicht in dieser großen Auswirkung wie bei Saul. Lesen Sie einmal 5. Mose 3, wie Mose mit Gott gerungen hat, dass er doch ins gelobte Land darf. Das ist ein ganz wunderschöner Text. Wie hat es Mose gemacht? Er begann mit der Anbetung. Und da wurde die Anbetung instrumentalisiert, um Gott ein bisschen Brei um den Mund zu schmieren. Und dann wird er doch noch einstimmen, ja. Also zuerst die Anbetung und dann sagt, jetzt lass mich doch nein. Und dann sagt Gott nur, kein Thema mehr. Darüber sprechen wir nicht mehr. Es ist genug. Lässt sich nicht erweichen. Wenn Ihnen das zu hart ist und zu stark, dann legen Sie es wieder ab, vergessen Sie es wieder, diesen Zug in der biblischen Berichterstattung und dieser Zug im Wesen Gottes, legen Sie es beiseite, bis Sie wieder vorbeikommen und es verkraften. Wir verkraften nicht alles, was wir über Gott hören in der Heiligen Schrift. Da ist nicht alles leichte Speise. Und manche Dinge müssen wir weglegen, weil es uns zu viel ist. Das ist auch erlaubt, das möchte ich auch den Jüngeren hier sagen. Dann legen Sie es weg, um nicht an Gott irre zu werden. Aber es bleibt dabei, Gott ist der souveräne Herr des Lebens, daran kommen wir nicht vorbei. Er kann Völker dahingeben für Israel. Das zweite, Gott braucht einen Lebensraum für sein Volk. Gott braucht einen Lebensraum für sein Volk. Und jetzt möchte ich das geistlich deuten. Dieser Lebensraum für Gottes Volk muss erobert werden. Das ist meines Erachtens heilsgeschichtlich der wichtigste Punkt. Israel ist ein Spätling unter den Völkern. Israel entsteht relativ spät. Und das ist ein Zeichen. Nach 1. Mose 3 ist Gott zu einem Fremdling geworden in seiner eigenen Welt. Und muss sich einen Raum zurückerobern. Und das geschah im Alten Bund über Israel auch militärisch. Das neutestamentliche Pardah, die neutestamentliche Entsprechung ist, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus hat keinen Raum in seiner Welt. kein Raum in der Herberge. Aber das wird im Neuen Testament nicht mehr militärisch erobert. Ganz klarer Trennungsstrich. Indem Gott sich entschieden hat, im alten Bund ein Volk zu erwählen, spricht die Identität ein von Volk und Religion, Ethnos und Religion, identisch. Israel ist eine politische Größe und eine religiöse Größe. Diese Entscheidung der Berufung macht es notwendig, dass dieses Volk ein Land braucht. Und das führt in dieser Welt wohl oder übel zu politischen Konflikten. Überall. Nicht nur in Israel. Wir haben ja da auch unsere Geschichte. Und wir werden eine weitere Geschichte haben. Wir müssen uns ja politisch neu sortieren. Nicht 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg muss sich Deutschland neu sortieren, was seine Rolle ist in der Welt. Das erleben wir die letzten Jahre. Denn die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs gehen vorüber, denn es ist jetzt über eine Generation vorbei. Und da muss man sich neu sortieren. Das haben wir in den ganzen Diskussionen der Beteiligung der deutschen Armee, wo auch immer. Ob im ehemaligen Jugoslawien oder in Afghanistan oder im Irak. Diese Diskussion hätte es vor 30, 20 Jahren nicht gegeben. Da hätte uns keiner gewollt. 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 50, 60 Jahre gibt es eine neue Diskussion. Und so sind Völker immer in solche Entscheidungen, Konflikte hineingestellt. Und wenn Gott sich entschieden hat, ein Volk in der Identität von politischer und religiöser Größe zu erwählen, dann ist dieser Konflikt mitgegeben. Und Sie merken ja, wie politisch es dazugeht. Nicht? Wie Israel da hineingestellt ist, in diese ganzen Zusammenhänge der damaligen Welt und der damaligen Völker. Und das ist da heute kein Haar anders. Israel und die arabischen Staaten, Israel und die Palästinenser, Israel und Amerika, Israel und die EU. Und in dem allem, was wir vielleicht gar nicht gescheit durchblicken, ist Gott am Wirken. Und jetzt kommt eine interessante Beobachtung, dass sich Jesus in die politischen Dinge seiner Zeit nicht eingemischt hat. Das wird zwar gelegentlich behauptet aus gewissen Ecken der Theologie, aber das hat Jesus nicht gemacht. Er hat sich nicht einmal zum Erbschlichter machen lassen. Er sagt, das macht er selber. Nicht? Jesus hat sich in die politischen Konflikte seiner Zeit nicht hineinbegeben. Und damit komme ich zu einem letzten Gott, also die vierte Anmerkung. Gott geht mit der Gemeinde Jesu einen anderen Weg. In der Gemeinde Jesu gibt es nicht mehr die Identität zwischen völkischer Zusammengehörigkeit und Religion. Die Gemeinde Jesu sind Berufene aus den Völkern. Die Gemeinde Jesu sind eigentlich immer zuerst Angehörige anderer Religion, bis es zur Bekehrung kommt. Die christliche Tradition in Mitteleuropa ist ja auch nicht weltweit die Regel. Dass hier gelegentlich versucht wurde, alttestamentliche Theokratie nachzumachen, seit der konstantinischen Reform, das wäre ein geschichtliches Thema für sich. Ich meine, das hat uns sehr viel Gutes gebracht. Nicht nur, aber viel Gutes. Das hat vieles erleichtert. Aber die Begründung im Rückgriff auf das Alte Testament ist natürlich äußerst problematisch. Und das andere, es ist nicht die Regel. Und wir sehen ja, wie diese Tradition zerbricht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. So, ein viertes und letztes Mini-Exkursle. Die Expansion hat natürlich auch Probleme. Nicht die anderen Nationen, die müssen ja integriert werden irgendwie. Und die brachten auch ihre Religion mit. Ganz schwierig. Großgebilde Israel war nicht leicht und das hat sicherlich auch zu Einflüssen geführt. Wir merken dann die Problematik in der letzten Phase Salomos, wenn er seinen Frauen Kultorte zur Verfügung stellt. Da sind dann Kompromisse, die gemacht wurden und die nicht gut sind. Erlauben Sie mir hier einfach einen Schlenker. Sie können jetzt sagen, das passt oder passt nicht. Ich sage es halt, weil ich das loswerden muss. Sehen Sie, auch unsere Volkskirche ist ein Großgebilde, expandiert. Und eine solche Volkskirche bietet Probleme. Was ich und was wir beobachten unter der nachwachsenden Generation, auch bei uns im Bengelhaus und bei Menschen, die sich überlegen, hauptamtlicher Dienst, sind große Vorbehalte gegenüber der Volkskirche und auch gegen den entsprechenden Ämtern, zum Beispiel dem Pfarramt. Ja, diese Großgebilde sind nicht einfach und haben ihre gefährlichen Seiten. Kompromisse und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man die Gefahren sieht, kann man sich auch auf die Herausforderungen einlassen. Es ist nach wie vor eine große Aufgabe, in einem solchen Gebilde tätig zu sein und eine hohe Herausforderung. Ich meine aber, da es gegeben ist als eine Wirklichkeit in unserem Land und da ich nicht sehe, dass sich diese Wirklichkeit verändert, möchte ich ermutigen, diese Herausforderung anzunehmen. Natürlich nicht nur ein Aufruf an Einzelne, aber auch an unsere Gemeinschaft, dieser Aufgabe und dieser Herausforderung nicht davon zu laufen. Darf ich so sagen? Wenn's wir nicht machen, dann machen's andere. Aber die Einrichtung an sich wird nicht verschwinden, weil wir vielleicht gewisse Vorbehalte haben. Das glaube ich nicht. Die Institution Kirche hat sich seltsamerweise erstaunlich stabil erwiesen. Es gibt eine neue Umfrage zur Kirche. Das gab es ja vor 20 Jahren oder so schon einmal. Interessanterweise, die Ergebnisse haben sich kaum verändert. Ist erstaunlich stabil. Ich bin kein Prophet, vielleicht ändert sich das schneller, als man denkt. Aber wenn ich so jetzt zurückschaue auf meinen begrenzten Lebens- und Erfahrungshorizont, dann bin ich persönlich erstaunt über die Stabilität von Kirche. Wie gesagt, solche Großgebilde haben ihre Gefahren und gefährlichen Seiten, das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite kann man Wirklichkeit auch nicht einfach negieren und sagen, wollen wir nicht. Sondern ich denke, man sollte sich als Herausforderung darauf einlassen. Sie haben eine Pause verdient, Sie hören ja ganz geduldig zu. Unglaublich. Ich merke, Sie hatten schon Sorge, heute mache ich durch. Nein, nein.